Jagd auf die Thompson-Bande. Ein Hörspiel von Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Präsentiert vom CVM Köln Süd. Viel Spaß. Kapitel 5: Verhängnisvolle Gier.
Wir müssen wirklich reden, meinte Paul, als er und Bennett auf der Veranda des Sheriffsbüros saßen. Sie waren gleich nach ihrem Zusammenstoß im Saloon und nachdem Bennett seinen Mantel und Hut wiedergeholt hatte, hierhin gegangen, um in Ruhe miteinander zu sprechen. Die Schlägerei war immer noch im vollen Gange und hin und wieder hörten sie, wie irgendetwas oder irgendwer durch eine der Saloonscheiben flog. Der Marshal überließ es dem Sheriff, für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er hatte nun Wichtigeres zu tun. Im warmen Schein der Laterne, die auf einem kleinen Tisch zwischen ihnen stand, musterte Bennett den Trapper, ehe er antwortete. Er war neugierig auf den Mann, der ihnen die Verfolgung so schwer gemacht hatte. Dann nutzen wir die Zeit für ein Gespräch. Wenn Sie nicht zur Bande gehören, Paul, weshalb sind Sie dann hinter der Thompson-Bande her? Paul musste nicht lange überlegen, wegen dem Kopfgeld auf die Bande natürlich. Mein letzter Auftrag war vorbei und es war eine ideale Gelegenheit, meine Kasse aufzufüllen. Auf einmal schien Paul etwas einzufallen. Er wendete sich direkt zu Bennett und kam ein Stück näher. Ich habe da noch eine Frage. Er kramte aus seiner Tasche einen Zettel heraus und faltete ihn auf. Es war einer von seinen Steckbriefen, wie Bennett erkennen konnte. Wie konnte das hier passieren? Das Bild sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Und warum sind es nur $600? Ich bitte Sie. Also ich bin doch wohl mehr wert. Er tippte aufgebracht auf seinen Steckbrief. Der Marshal zog die Stirn kraus und nahm den Steckbrief in die Hand. Das konnte nicht sein. Wir hatten $900 ausgemacht. Ich muss mich entschuldigen. Der Drucker hat wohl einen Fehler gemacht. Paul schien mit der Antwort nicht sonderlich zufrieden zu sein, sondern brummte beim Zurücklehnen. $900. Viel besser ist es auch nicht. Bennett schaute sich in der Zwischenzeit nochmal die Zeichnung genauer an. Er fand sie durchaus gelungen. Da kam ein weiterer Gedanke. Paul, wo haben Sie den Steckbrief her? Ich hoffe doch nicht von einem der Pony-Express-Boten gestohlen. Der heute hier ankam, hatte keiner dabei. Paul blickte überrascht auf, packte sich einen Steckbrief, verstaute ihn zügig wieder in seine Tasche. Anschließend räusperte er sich und ließ sich zurück in seinen Stuhl sinken. Wie kam es eigentlich zu dieser Unterstellung, ich könnte etwas mit dieser Bande zu tun haben? Wechselte er rasch das Thema. Bennett beschloss, nicht näher darauf einzugehen. Er erzählte von den Vernehmungen und dass Paul bei der Verfolgung der Bande gesehen wurde und es so zu der Verwechslung gekommen sei. Er berichtete ihn auch von ihrer weiteren Verfolgung und dass sie herausgefunden haben, dass Scott die ganze Zeit mit der Thompson-Bande gemeinsame Sache gemacht hatte. Paul entging es nicht, wie sich die Stimmung des Marshals verdüsterte, als sie über Scott sprach. Sie mussten wohl gut befreundet gewesen sein. Während sie miteinander redeten, hörten sie das Näherkommen eines Reiters. Beide blickten auf und sahen, wie sich aus der Dunkelheit Ethan näherte. Dieser sah verwundert zu Paul, grüßte sie aber und stieg ab, um sein Pferd festzubinden. Als er auf der Veranda stand, lehnte er sich gegen einen der Pfosten, die das Dach hielten, und blickte zu Paul rüber. »Haben wir einen weiteren Gefangenen oder einen Verbündeten?« Bennett lächelte. »Einen neuen Verbündeten. Könntest du was in Erfahrung bringen?« »Nein, leider nicht.« Ethan schüttelte müde den Kopf. Der Landvermesser hatte zwar Karten von der Gegend, aber die hatte er bereits einem Vermessungsteam aus Washington verliehen. »Was geht es?« Neugierig blickte Paul erst Ethan, anschließend den Marshal an. »Ach ja, hatte ich noch gar nicht erwähnt«, sagte Bennett. Wir haben bei Scott einen Kartenausschnitt gefunden, wissen aber nicht, wo genau er liegt. Er breitete das Kartenstück auf den Tisch aus, während er fortfuhr. Joe hat mir bei unserer zweiten Unterhaltung bestätigt, dass die Bande wirklich einen Zug ausrauben möchte. Und vermutlich an dieser Stelle. Bennett zeigte mit seinem Finger auf die Markierung. Paul überflog den Ausschnitt und sagte beinahe sofort, »Ah ja, die Stelle kenne ich. Ich war selbst bei der Erkundung dabei gewesen.« Aufgeregt blickte Bennett auf. »Paul, wenn Sie uns hinführen können und Sie uns helfen, ist Ihnen das Kopfgeld sicher?« Der Trapper lächelte. »Dann bin ich Ihr Mann, Marshall.« Schritte ließen alle drei herumfahren. »Yippee-yay, Marshall! Sie haben was verpasst!« Mit einem breiten Grinsen und einem blauen Auge kam der Sheriff vom Saloon auf sie zugeschritten. »Sie hätten sehen sollen, wie ich den Schmied durch die Scheibe gedonnert habe. Leider haben die Feiglinge alle aufgehört. Alle verweichlicht.« Erst jetzt bemerkte der Sheriff Paul auf der Veranda und grüßte ihn. »Sheriff, was halten Sie von einer neuen Herausforderung?« fragte Bennett mit einem Schmunzeln. »Klar, immer her damit.« »Sehr gut. Wir wollen die Thompson-Bande dingfest machen und wir brauchen Ihre Hilfe dafür.« Der Sheriff trat ebenfalls auf die Veranda. Das ist die Bande, zu denen die beiden Hampelmänner in den Zellen gehören, oder? Dann können sie auf mich zählen. Die vier steckten ihre Köpfe zusammen, als Bennett verkündete, nun brauchen wir einen Plan.
Am Morgen hat es ein gutes Frühstück gegeben. Der Sheriff hatte frisches Brot, Speck und Eier aufgetischt. Paul war begeistert. Dazu gab es einen Kaffee, der vorzüglich schmeckte. Vielleicht schmeckte er auch so gut, weil Paul auf sein Lieblingsgetränk hatte so lange verzichten müssen. Er hatte die Stiefel auf dem Geländer der Veranda abgelegt, kippelte mit dem Stuhl leicht nach hinten und hielt die Tasse in der Hand. Bennett war bereits am frühen Morgen aufgestanden und noch vor dem leckeren Frühstück aufgebrochen. Paul hatte aber nur wenig Mitleid mit ihm. Zwar hatten sie sich gestern ausgesprochen, aber dennoch war Bennett schuld, dass Paul die letzten Tage auf Feuer und auf warmes Essen verzichten musste. Ethan war gerade dabei, die Satteltasche seines Pferdes zu beladen und der Sheriff hatte den Lauf seines Gewehres gereinigt und lud es jetzt mit Munition. Sie alle bereiteten sich auf den Einsatz vor. Paul entging nicht, dass Ethan ihm immer wieder kritische Blicke zuwarf. Vermutlich bemängelte er Pauls Haltung und seine entspannte Art der Vorbereitung. Paul stellte seinen Kaffeebecher ab und stand auf. »So, die Herren, ich wäre soweit. Lasst uns aufbrechen.« Er ging die Stufen hinab auf die staubige Straße. Der Sheriff folgte Paul mit einem verschmitzten Grinsen und verstaute das Gewehr in der Halterung am Sattel. Ethan drehte sich zu Paul. »Ach, und der Herr Trapper hat jetzt jedes Kommando, oder wie?« Soweit ich mich erinnern kann, stehen ein Sheriff und ein Deputy Marshal doch wohl immer noch über... Weiter kam er nicht, denn Paul hatte sich in den Sattel geschwungen und wendete zu Mando. Wissen Sie, Mr. Jonas, ich hatte noch nie viel übrig für irgendwelche Rangordnungen. Ich werde jetzt losreiten. Wenn Sie noch nicht wollen, bleiben Sie ruhig hier, aber dann könnte es schwierig werden, den Weg zu finden. Er warf Ethan einen letzten Blick zu, gab zu Mando mit einem Schenkeldruck das Zeichen zum Aufbruch. Der Sheriff schwang sich ebenfalls gut gelaunt in den Sattel. Ihm war es egal, wer das Kommando hatte. Hauptsache, es gab mal etwas Action. Black City war meist doch eher ein verschlafenes Nest, da freute er sich über ein bisschen Abwechslung. Ethan, der über die Arroganz und Respektlosigkeit, die Paul an den Tag legte, noch ganz überrascht war, brauchte einen Moment, bis er sich wieder gefangen hatte. Dann schwang er sich ebenfalls aufs Pferd und ritt verärgert den beiden hinterher. Schweigend ritten die drei nebeneinander her, wobei Paul meistens etwas vorausritt, um die Richtung anzuzeigen. Einige Stunden später wurde die Umgebung immer grüner und bald erreichten sie das dichte Waldgebiet, das Paul ihnen auf der Karte gezeigt hatte. Auf schmalen Wegen, auf denen gerade mal ein Pferd passte, ritten sie hintereinander her. Ethan stellte bewundert fest, dass Paul scheinbar immer noch wusste, wo sie waren. Er selbst hätte sich inzwischen bei diesen ganzen kleinen Wegen, die von ihrem Weg abgingen, hoffnungslos verirrt. Paul hob die Hand und die anderen stoppten ihre Pferde. Er stieg aus dem Sattel und deutete seinen Gefährten an, zu warten, während er sich ins Unterholz schlich und bald darauf aus ihrem Sichtfeld verschwand. Eine gefühlte Ewigkeit dauerte es für Ethan und den Sheriff, bis er wieder zu ihnen zurückkehrte. Er deutete ihn an, leise von ihren Pferden zu steigen und führte sie noch ein Stück weiter den Weg entlang. Dann banden sie die Pferde zusammen. Wenn sie sie brauchen würden, würde Paul pfeifen und Tomando würde die Pferde zu ihnen führen. Von hier aus geht es zu Fuß weiter. Es ist nicht mehr weit bis zu der Stelle auf der Karte. Seid leise. Paul blickte die beiden eindringlich an. Leise schlichen die drei durchs Unterholz, bis sie einen Hügelkamm erreichten. Auf dem Boden rockten sie bis an die Kante heran und spähten hinab. Der Boden vor ihnen war leicht abschüssig und führte etwa 100 Meter schräg nach unten. Unterhalb des Hügels folgte ein ebenes Waldgebiet, an dessen Anfang sich die Eisenbahnlinie wie eine gerade Schneise durch den Wald zog. Rechts und links von ihr war der Wald gerodet, nur vereinzelte Bäume reichten bis nah an die Strecke heran. Die drei Männer betrachteten die Umgebung vor sich. Ethan drehte sich zu Paul und sah ihn verstimmt an.
»Wir sind hier falsch. Da unten ist niemand. Du hast uns zur falschen Stelle geführt.«
Seine Verärgerung war nicht zu überhören. Paul begegnete seinem Blick gelassen und deutete zur Strecke.
Mr. Jonas, schauen Sie da drüben zur Strecke. Sehen Sie die Eiche, die nah an der Eisenbahnlinie steht? Eason blickte zu der Stelle. Ja und? Schauen Sie sich den Stamm an. 1 Meter über dem Boden steckt eine Axt im Baum. Das ist der Baum, den die Bande fällen wird, sobald der Zug kommt. Vermutlich haben sie ihn schon so vorbereitet, dass sie nur noch 1 oder 2 feste Schläge brauchen, bis er fällt. Eason nickte. Die Axt war ihm zuvor gar nicht aufgefallen. Paul stupste ihn an. Folgen Sie der Strecke etwa 10 Meter weiter nach Westen. Paul blickte zu Eason und sah, wie er die Strecke absuchte und dann überrascht den Mund öffnete. Ich sehe da nix, kam die Stimme vom Sheriff und Paul zuckte zusammen. Dieser Mann konnte auch wirklich nicht flüstern. Er drehte sich zum Sheriff. Sheriff, nicht nach Osten, nach Westen, die andere Richtung. Paul schüttelte innerlich den Kopf, als er sah, wie der Sheriff in die falsche Richtung blickte. Dieser zuckte entschuldigend mit den Schultern und drehte dann seinen Kopf. Ach, da hockt ja der ganze Haufen, stieß der Sheriff überrascht aus, als er das Versteck fand, auf das Paul hingewiesen hatte. Im Schutze einer kleinen Bodensenke saßen die Räuber. Die Pferde standen ein Stück weiter im Wald. Offenbar fühlte sich die Bande sicher. Zu sicher. Das würden sie wohl bald bereuen. Paul ging im Kopf nochmal seinen Plan durch. Er war sehr einfach, aber er würde klappen, vorausgesetzt, dass Bennett es geschafft hatte. Der Marshall war ein guter Reiter, aber die Strecke war gefährlich und lang und er hatte nur einen Versuch. Hoffen wir, dass er es geschafft hat, murmelte Paul.
Ob das eine gute Idee war? Bennett saß auf seinem Pferd und blickte von einem Hügel aus auf das weite, karge Grasland vor ihm. Geteilt wurde es durch die Eisenbahngleise, die sich wie ein stählernes Band schnurgerade durch den Westen zogen. Am Horizont konnte er bereits eine graue Dampfwolke ausmachen, gefolgt von einem leisen Pfeifen. Es wurde Zeit. Er lenkte sein Pferd den Hügel hinunter durch eine niedrige Baumgruppe. Am Fuß des Hügels angekommen, beschleunigte er sein Tempo, hielt auf einen Abschnitt der Gleise zu, bei dem er hoffte, gleichzeitig mit dem Zug anzukommen. Die Entfernung zu seinem Ziel schmolz rasch dahin. Das Schnaufen und Pfeifen der Lokomotive wurde immer lauter. Bennett sah, dass 5 Waggons an die Lok angekoppelt waren. Ganz hinten war ein gepanzerter Wagen mit der Aufschrift Continental Bank. Sicherlich das Ziel der Räuber. Anschließend kamen 2 Frachtwaggons, gefolgt von 2 Personenwagen, gestrichen in einem dunklen Rot. Der Marshall traf auf Höhe des 2. Gästewaggons auf den Zug und ritt nun im vollen Galopp parallel zu diesen heran. Verfolgt wurde sein Manöver von den neugierigen Blicken der Fahrgäste. Er ließ sich ein Stück zurückfallen, bis sein Pferd gleich auf mit der hinteren Tür war. Nun versuchte er mit seinem ausgestreckten Arm das Geländer der 2 Stufen zu ergreifen, die hoch zum Wagen führte. Doch so sehr er es versuchte, er kam nicht nah genug heran, ohne sich oder sein Pferd in Gefahr zu bringen. Es half nichts. Er musste springen. Vorsichtig stieg er aus seinem Sattel, bemüht, sein Gleichgewicht auf dem schwankenden Pferderücken nicht zu verlieren. Schätzte die Entfernung ab, sammelte seinen Mut und sprang. Er bekam das Geländer zu fassen, rutschte dann allerdings durch seinen Schwung auf der glatten Stahlstufe aus und sackte ein Stück ab, woraufhin seine Stiefel über den Boden schleiften. Mit aller Kraft zog er sich mit hämmerndem Herzen hoch, bekam die 1. Stufe wieder unter einen Stiefel und schaffte es, sicher auf dem Wagen zu stehen. Vor der Tür verschnaufte Bennett kurz und nutzte die Zeit, seine Kleidung und seinen Hut wieder zu richten, ehe er gelassen eintrat. Schon bei seinem 1. Schritt ins Abteil blickten sämtliche Fahrgäste erschrocken den neu zugestiegenen an. Der Marshall tippte an seinen Hut und grüßte die Gäste, während er sich umblickte. Das Zugabteil war einfach eingerichtet. Holzdielen waren als Boden ausgelegt. Holzbänke dienten den Gästen als Sitzgelegenheiten und an den Wänden zwischen den Fenstern hingen Lampen, um bei Dunkelheit den Innenraum zu beleuchten. Zunächst einmal musste er die Leute beruhigen und den Schaffner finden. Entschuldigen Sie, US Marshals, Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich suche den Schaffner. Wie auf ein Kommando zeigten alle Gäste Richtung Tür, die zum nächsten Abteil führte. Vielen Dank. Erneut tippte Bennett an seinen Hut. Er schritt durch den Waggon zur Tür, als ein kleiner Mann in Uniform der Bahngesellschaft und einem grauen Schnauzbart eintrat. Überrascht blickte er den Marshall an und schluckte schwer, wofür er fragte, haben Sie eine Fahrkarte? Bennett verneinte dies, ehe er den Schaffner zur Seite nahm. Hören Sie, es gibt Dringlicheres, was wir besprechen müssen, außer der Fahrkarte. Daraufhin berichtet er knapp von dem bevorstehenden Überfall und dass es wichtig ist, dass alle Passagiere ruhig bleiben. Aufmerksam hörte der Schaffner zu und nickte fleißig. Sie kamen miteinander überein, dass der Schaffner im vorderen und Bennett hier in diesem Abteil die Leute auf den kommenden Überfall vorbereiten sollten. Der kleine, schnauzbärtige Mann verschwand im vorderen Wagen und der Marshal wandte sich an seine Fahrgäste. Er erklärte ihnen, was sie erwartet, und schwor sie ein, die Ruhe zu bewahren, damit niemandem etwas geschieht. Er schaute in die Runde und sah in viele besorgte Gesichter. Ein rundlicher Mann in der mittleren Reihe war sogar in Ohnmacht gefallen und seine Frau wedelte ihm verärgert Luft zu. Der Marshal machte nochmal allen Mut und versicherte ihnen, seine Männer ständen schon bereit, um rechtzeitig einzugreifen. Mehr konnte Bennett nicht tun, das war ihm bewusst. Und es begann für ihn der schwierigste Teil, das Warten. Er setzte sich auf die hinterste Bank und schaute, während der Wagen leicht hin und her schwankte und ratterte hinaus in die Prärie. Nach und nach änderte sich das Gelände. Die Graslandschaft wich immer mehr bewaldetem Gebiet, in dem Laub und Nadelbäume um die besten Plätze wetteiferten. Sie näherten sich also dem Ort des Überfalls. Hoffentlich waren Paul, Ethan und der Sheriff auf ihre Position. Ansonsten bekäme er hier Probleme. Plötzlich ging alles sehr schnell. Es gab einen Ruck, die Räder der Lokomotive quietschten über die Gleise und einige der Fahrgäste wurden von ihren Sitzen geschleudert. Bennett selbst konnte sich gerade so noch auf seinem Platz halten. Der Zug kam zum Stehen und im Abteil herrschte eine angespannte Stille. Der Überfall begann.
Der Zug war zu hören, lange bevor er in Sicht kam. Die drei hatten ihr Versteck etwas weiter den Hügel hinab verlegt. Dort kauerten sie jetzt hinter einigen Felsen und beobachteten, wie die Räuber sich entlang der Strecke verteilten und sich hinter einigen Gebüschen versteckten. Es wirkte alles gut vorbereitet, nur mit uns schienen sie nicht zu rechnen, dachte sich Paul und ließ seinen Blick in Richtung Osten wandern, in die Richtung, aus der der Zug kam. Das Schnaufen und Rattern wurde lauter und sie konnten den Zug sehen. Aus der anderen Richtung war ein lautes Klopfen zu hören. Pauls Blick folgte diesem Geräusch. Einer der Räuber stand am Baum und hieb mit großen, ausholenden Schwüngen mit der Axt auf den Baum ein. Der Zug war weniger als eine Viertelmeile entfernt. Ein Krachen war zu hören, als der Baumstamm nachgab und der Baum auf die Gleise fiel. Vom Zug aus war neben dem Schnaufen und Poltern nun auch ein lautes Quietschen zu hören. Der Lokführer musste den Baum gesehen haben und versuchte jetzt, den Zug mit einer Notbremsung zum Stehen zu bringen. Durch den Schwung rutschte der Zug noch ein Stück auf den Baum zu, bevor er dann wenige Meter vor dem Baum zum Stehen kam. Paul atmete erleichtert auf. Wäre der Zug gegen den Baum gekracht, hätte er entgleisen können und das Ganze hätte in einem Desaster geendet. Die Räuber schwangen sich aus ihrem Versteck. Wie bei den Überfällen zuvor waren sie in schwarz gekleidet und hatten Halstücher vor ihrem Gesicht und jetzt auch ihre Revolver in der Hand. Sie verteilten sich entlang des Zuges. Zwei holten den Lokführer und den Kohlenschaufler aus der Lok und brachten sie in den ersten Passagierwagen. Einer von ihnen sah so aus wie dieser Thompson, der Kopf der Bande, den Paul in der Nacht in der Bank gesehen hatte. Ein Riese und breit wie ein Baum. Nun, um den wird sich wohl der Marshall kümmern, dachte Paul und beneidete ihn nicht gerade dafür. Zwei weitere Räuber stiegen in den zweiten Passagierwagen ein. Alles lief, wie Bennett und Paul es vorhergesehen hatten. Die Räuber hatten es zwar eigentlich auf dem Bankwagen abgesehen, aber die Fahrgäste zusätzlich noch auszurauben, wollten sie sich nicht entgehen lassen. Das war ihr Fehler, denn dadurch zerteilten sie sich zu sehr und boten ein leichteres Ziel. Paul blickte den Zug entlang. Zwei Räuber rannten die Waggons entlang nach hinten. Sie machten sich an den gepanzerten Wagen zu schaffen, während zwei andere draußen Wache hielten. Diese beiden würden ihr erstes Ziel sein. Paul blickte zu Ethan und er nickte. Also los. Paul, Ethan und der Sheriff schlichen sich den restlichen Abhang nach unten. Sie mussten sich beeilen und dennoch unbemerkt bleiben, um den Überraschungsmoment nicht zu zerstören. Während Paul und Ethan nur wenige Geräusche verursachten, wirkte der Sheriff eher wie ein Elefant, der noch nie etwas vom Schleichen gehört hatte. Für Paul grenzte es schon an ein Wunder, dass sie unbemerkt bis an den Rand des Waldes geschafft hatten. Vor ihnen lag jetzt der gerodete Abschnitt. Einer der Wachen war auf die andere Seite des Zuges gegangen, während der zweite vor ihnen den Zug auf- und abschritt, blickte aufgeregt zu dem Wagen, zum Wald und wieder zurück. Der Sheriff drehte seinen Kopf. »Ich übernehme den Clown hier vorne. Ihr schnappt euch den auf der anderen Seite.« Ethan nickte. »Ja, aber wir müssen auf eine gute Gelegenheit warten.« Aus dem Personenwagen waren die aufgeregten Rufe der Fahrgäste zu hören, während die Räuber sie lautstark aufforderten, ihre Wertsachen abzugeben. Bisher gab es noch keine Spur vom Marshall. Vom hinteren Teil des Zuges war ein lauter Knall zu hören. Die Räuber hatten die Tür zum Bankwagen aufgesprengt. Das war ihre Chance. Der Räuber war nur wenige Meter vor ihnen stehen geblieben und drehte sich zum Bankwagen um. Viel schneller, als Paul es ihm jemals zugetraut hätte, erkannte der Sheriff seine Chance. Er wirkte jetzt nicht mehr wie der Elefant im Wald, sondern hatte die Eleganz eines Rehes. Er sprang auf die Beine, setzte zu einem Sprint an, überquerte nahezu lautlos die letzten Meter bis zum Zug. Der Sheriff schlich sich von hinten an den Räuber heran, der immer noch vollkommen fasziniert nach hinten zum Bankwagen blickte. Der Sheriff legte ihm eine Hand auf die Schulter, drehte ihn zu sich herum und gab ihm eine Kopfnuss. Der Räuber hatte keine Zeit zum Reagieren und sackte mit einem Seufzen bewusstlos in sich zusammen. Sheriff griff ihn unter die Arme und zerrte ihn schnell in Richtung des Waldes. Paul hatte dem ganzen Schauspiel, das nur wenige Sekunden ging, fasziniert zugesehen. Jetzt stieß Ethan ihn an. »Wir sollten los, sonst lässt der Sheriff uns gar keine mehr übrig.« Paul nickte. Inzwischen waren ihre Meinungsverschiedenheiten vom Vormittag vergessen. Sie mussten jetzt zusammenarbeiten. Paul und Ethan huschten über die Schneise, schlichten sich zwischen zwei der Güterwaggons hindurch. Paul schaute vorsichtig um den Waggon herum und zuckte sofort zurück. Er drehte sich zu Ethan und gab ihm per Zeichen zu verstehen, dass der Räuber direkt neben ihnen stand. Ethan nickte, schob sich leise an Paul vorbei. Paul war damit einverstanden, ein Marshall hatte mit einer Festnahme nun mal mehr Erfahrung als er. Ethan hatte sein Colt gezogen, schlich aus der Deckung hervor. Der Räuber stand mit dem Rücken zu ihm. Ethan drückte ihm den Colt in den Rücken und legte sofort eine Hand auf seinen Mund, damit er nicht schreien konnte. Der Räuber hob erschrocken die Hände. Er ließ sich zwischen die beiden Waggons führen, wo Ethan und Paul ihn fesselten und ihn aus seinem Halstuch einen Knebel verpassten. Zusammengeschnürt und zappelnd ließen sie ihn am Boden liegen. Paul blickte die Gleise entlang und sah am Rande der Schneise im Unterholz den Sheriff stehen. Er hatte sein Hemd abgelegt und zog sich jetzt das vom Räuber über. Es passte nicht wirklich, der Räuber war deutlich schmaler als der Sheriff und so konnte er nur ein paar Knöpfe schließen. Er beobachtete, wie der Sheriff sich achselzuckend die Jacke überzog und sich den Hut aufsetzte und während er wieder zurück auf die Schneise trat, auch das Halstuch umband. Der Sheriff blickte den Zug entlang, sah Paul und deutete dann hilflos auf seine Verkleidung. Paul hätte fast losgedacht, jeder, der ihm mehr als einen flüchtigen Blick zuwarf, würde den Schwindel sofort bemerken. Aber es half nichts. Er ließ den Sheriff stehen und schlich mit Ethan den Zug entlang nach hinten zum Bankwagen. Bisher lief alles genau nach Plan. Paul fasste den Griff seines Colts fester, den er bereits gezogen hatte. Er konnte nur hoffen, dass es auch so weiterging. Die Schiebetore des Bankwagens standen offen und es lag ein leichter Dunst von der Explosion in der Luft. Vor dem Wagen lagen die beiden Wachleute der Bank gefesselt auf dem Boden. Sie rührten sich nicht, vermutlich hatte die Wucht der Explosion sie ausgenockt. Pauls Nerven waren bis zum Äußersten gespannt, als sie sich dem Bankwaggon immer weiter näherten. Hinter sich hörte er die leisen Schritte von Ethan, der ebenfalls sein Colt in der Hand hatte. Was würde sie jetzt gleich nur in diesem Waggon erwarten?
Im Zugabteil richteten sich die gestürzten Passagiere langsam wieder auf. Der Rest versuchte seine Gepäckstücke wieder aufzusammeln, die während der Notbremsung durch das Abteil geflogen sind. »Das ist der Überfall«, stellt ein schlanker Mann schrocken fest. Oh nein, mir wird so schwindelig.« Der rundliche Mann, der schon einmal in Ohnmacht gefallen ist, sah erneut erschreckend blass aus. »George, jetzt reiß dich doch mal zusammen«, zischte seine Frau, die ihm vorsorglich mit einem Fächer weiter in Luft zufächelte. Weitere Vermutungen über ihre Lage konnten die Fahrgäste aber nicht mehr austauschen, denn schon waren schnelle Schritte und gebellte Befehle von draußen zu hören. Augenblicke später erschienen zwei maskierte Männer in der Tür und hielten ihre Revolver auf sie gerichtet. »Keiner bewegt sich. Ansonsten bekommt ihr ein drittes Nasenloch verpasst. Verstanden?« befahl Barsch, einer der Räuber. Er war komplett in Schwarz gekleidet und schwenkte seine Waffe drohend hin und her. Sein Komplize, auch in Schwarz, besaß zusätzlich einen Patronengurt, der über seine Schulter lief, und funkelte sie boshaft an. Beide hatten Beutel dabei und forderten die Passagiere auf, »Los jetzt! Jeder wirft sein Geld und alles, was wertvoll ist, in diese Säcke! Und das zügig!« Sie gingen durch den Wagen und jeder gab, wenn auch widerwillig, seine Wertsachen in die Beutel. Am Ende des Waggons sahen die Räuber einen akkurat gekleideten Mann sitzen, der seinen Hut tief in sein Gesicht gezogen hatte. »Hey du! Was ist mit dir? Glaubst du, wir machen bei dir eine Ausnahme? Alles wertvoll in den Sack hier!« Der Räuber näherte sich dem Mann, der ohne Hast seinen Hut ein Stück zurückschob und ihn direkt anblickte. Anschließend zog er etwas aus seiner Manteltasche und warf etwas Silbernes in den Beutel. Der Räuber schaute gierig hinein. Er starrte aber dann bei dessen Anblick. Es war ein Marshallstern. »Sie sind verhaftet«, stellte Bennett fest, während der Räuber erschrocken aufblickte. Der Marshall packte ihn beim Kragen, zog ihn zu sich und ließ seine Faust gegen sein Kinn krachen, sodass er zurück zu seinen Kumpanen stolperte und beide zu Boden gingen. Der Kumpane hechtete zu seiner Waffe, die ihm bei seinem Sturz aus der Hand geglitten ist. Doch Bennett hatte seinen Revolver schon gezogen. »An deiner Stelle würde ich es nicht versuchen«, empfahl er ihm. Resigniert ließ der Räuber von seiner Waffe ab und ließ sich bereitwillig fesseln. Beide Banditen waren nun verschnürt und Bennett befestigte erleichtert den Marshallstern wieder an seinem Mantel, als die Tür zum anderen Waggon geöffnet wurde. »Wo bleibt ihr denn? Trüttelt nicht herum!« Der Mann, der jetzt in den Wagen eintrat, hatte sich ebenfalls sein Halstuch über die Nase geschoben. Beim Anblick des Marshalls und seiner gefesselten Kameraden blieb er abrupt stehen. Bennett wandte sich ihm vorsichtig zu. Der Räuber und er maßen sich mit ihren Blicken. Die Spannung im Wagen war beinahe greifbar. Unwillkürlich rückten die Passagiere näher zu den Fenstern, bemüht, mehr Abstand zwischen sich und den beiden Männern zu bekommen. Ohne den Maskierten aus den Augen zu lassen, zog Bennett langsam den Mantel hinter seinem Holster zurück. Seine Hand verharrte über den Griff des Revolvers. Der Thompson-Bandit tat es ihm gleich. Feine Schweißperlen traten auf seine Stirn zutage. Der Marshall hatte auf einmal den Eindruck, seine Umgebung intensiver wahrzunehmen. Der Duft des Waldes, der sich mit dem Ruß der verbrannten Kohle vermischte, das Rauschen der Blätter und das stetige, leise Zischen der Lokomotive. Wie auf ein unsichtbares Zeichen hin, zogen beide Kontrahenten blitzschnell ihre Revolver. Ein Schuss zerriss die gespannte Stille. Dem Räuber wurde seine Waffe aus der Hand gerissen und er hielt mit weit aufgerissenen Augen seine schmerzende Hand gegen die Brust. »Donnerwetter«, meldete sich ein graubärtiger Mann mit Nickelbrille zu Wort. »Den Schuss macht ihm so schnell keiner nach, junger Mann.« Bennett atmete erleichtert auf, als er sagte, »Um ehrlich zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Wollte mal was Neues ausprobieren.« »Was Neues?« »Oh.« Mit diesen Worten sank George unter dem feindseligen Blick seiner Frau wieder in Ohnmacht. Mit Hilfe der Fahrgäste wurde auch der dritte Räuber gefesselt und sein Halstuch als Knebel verwendet. Nun musste Bennett dringend herausfinden, wie es Paul, Ethan und den Sheriff erging. Hoffentlich waren sie wohl auf.
Ethan und Paul hatten die schweren Tore des Bankwaggons zugeschoben. An beiden Griffen hatte Ethan seine Handschellen befestigt und hinderte so die Räuber daran, die Tore von innen zu öffnen. Beim Aufbrechen hatte die Bande zwar das Schloss vollkommen zerstört, aber die Schiebetore waren noch intakt. Von innen hämmerten die Räuber gegen die Wände und versuchten, sie aufzubrechen. Aber die gepanzerten Wände gaben kein Stück nach. Paul entspannte sich etwas. Auch das war geschafft. Er atmete tief durch. Genau in dem Moment war ein Schuss zu hören. Ethan blickte zu Paul. »Ich bleibe hier, passe auf die beiden auf und kümmere mich um die Wachen«, er deutete zu den beiden am Boden liegenden Wachmännern der Bank. »Geh du, guck, was da vorne los ist.« Paul nickte und lief mit seinem Colt in der Hand los. Er hatte den hinteren Passagierwagen gerade erreicht, da sah er aus dem vorderen ein Kopf auftauchen. Es war Thompson. »Ey!« Thompson rief zu dem verkleideten Sheriff, der weiter vorne an der Lok stand. »Wo ist Jack? Von der anderen Seite hin! Bill! Was ist los zum Teufel? Bill!« Thompson stockte. Er betrachtete den Sheriff, der mit dem Rücken zu ihm stand. Sein Kopf verschwand und er tauchte am Eingang des Wagens wieder auf. »Du bist nicht Bill! Was wird hier gespielt?« Thompson blickte sich um, sah Paul, der sich am hinteren Passagierwaggon entlang auf ihn zuschlich. Hinter ihm erschien Marshall Bennett, der aufs Gleisbett heruntersprang. Thompson reagierte sofort. Er sprang ebenfalls aufs Gleisbett, drehte sich zur Lok und rannte los in Richtung des Sheriffs. »Sheriff, er will fliehen!« schrie Paul und nahm die Verfolgung auf. Hinter ihm machte sich auch Bennett auf dem Weg. Der Sheriff hatte sich bereits umgedreht und stellte sich dem Flüchtenden in den Weg. Er sah die riesenhafte, stämmige Gestalt auf sich zukommen. Auch Thompson war in Schwarz gekleidet, hatte einen Gürtel mit zwei Revolvern, von denen er einen bereits in der Hand hatte. Wütend darüber, dass sein Plan durchkreuzt wurde, rannte Thompson auf den Sheriff zu. Die beiden trafen aufeinander und Thompson schmiss sich mit voller Wucht gegen den Sheriff, der das Gleichgewicht verlor und auf den Boden aufschlug. Auch Thompson kam ins Stolpern, fing sich aber schnell wieder und rannte an der Lok vorbei in Richtung der Pferde. Paul erreichte den Sheriff, ließ sich besorgt neben ihn auf den Boden fallen. Bennett lief an den beiden vorbei, weiter hinter Thompson her. Der Sheriff richtete sich benommen auf. »Uff, das war ein mächtiger Rums. Fühlt sich an, als hätte mich eine ganze Rinderherde umgerannt«, stöhnte der Sheriff und guckte dann zu Paul. »Los, hol dir den Knaben, ich komm schon klar.« Paul ließ sich das nicht zweimal sagen und sprang auf. Gerade als er den Zug erreichte, hörte er die ersten Schüsse. Er wurde langsamer, spähte um den Zug herum. Bennett war hinter dem Baum, der auf den Schienen lag, in Deckung gegangen und feuerte Richtung Wald. Dort konnte Paul Thompson sehen, der in einer Kuhle stand und mit seinen zwei Revolvern zurückschoss. Paul überlegte. Er rannte ein Stück zurück, zwängte sich zwischen Lok und dem ersten Wagen hindurch. Dabei warf er noch einen Blick auf den Sheriff, der immer noch am Boden saß und sich von seinem Sturz erholte. Unbemerkt rannte Paul vom Waggon aus zum Wald. In einem Bogen schlich er sich von hinten an die Kuhle heran. Thompson durfte ihn nicht bemerken und gleichzeitig musste er sich beeilen. Er hatte die Rückseite der Kuhle fast erreicht. Ein Stück weiter in den Wald hinein hörte er die Pferde aufgeregt wiehern. Nur noch wenige Meter trennten Paul von der Kuhle. Noch immer zerrissen Kugeln in die Luft. Hoffentlich trifft der Marshall mich jetzt nicht, überlegte Paul, verwarf den Gedanken aber wieder. Er rannte los, sprang mit Schwung in die Kuhle und landete auf Thompsons Rücken. Der stöhnte überrascht auf. Paul klammerte sich an seinen Hals, seine Füße baumelten in der Luft. Bennett hatte gesehen, wie Paul gesprungen war und hatte sofort das Feuer eingestellt. Thompson erkannte darin seine Chance. Ohne groß auf Paul zu achten, drehte er sich um und rannte auf der anderen Seite die Kuhle hinauf. Paul klammerte sich mit seinem ganzen Gewicht an den Mann. Doch trotz des zusätzlichen Gewichts schien er kaum etwas an Geschwindigkeit verloren zu haben. »Bennett, wo bleibt ihr?« schrie Paul und sah, wie Bennett herangeschossen kam. Mit einem Hechtsprung sprang er Thompson in die Seite, stieß ihm seine Schulter in die Rippen. Durch das zusätzliche Gewicht von Paul konnte Thompson sich nicht mehr halten, kippte zur Seite und dann nach hinten um. Dabei begrub er Paul unter sich, der stöhnend nach Luft schnappend unter ihm zappelte. Bennett rappelte sich von seinem Sturz auf und auch Thompson kam wieder auf die Beine. Doch da war Bennett schon da. Er sprang seitlich an Thompsons Hals und versuchte ihn zu würgen. Paul schnaufte und kam nur langsam wieder hoch. Alles tat ihm weh und er wunderte sich, dass Thompson ihm nicht allein durch sein Gewicht alle Knochen gebrochen hatte. Er sah, wie Bennett an dem Riesen hing, seine Füße baumelten in der Luft und Thompson schlug nach ihm wie nach einer Fliege. Paul überlegte nicht lang und sprang ihn von der anderen Seite an. Er klammerte sich an ihn und versuchte, ihn runterzuziehen, doch der Mann stand wie ein Fels da. So konnte das nicht weitergehen, etwas musste passieren. Immer wieder schlug Thompson mit seinen Fäusten fest nach Paul und Bennett. Im Trubel der Schlägerei fiel ein Schuss. »Schluss jetzt, Thompson, du bist verhaftet!« Der Sheriff stand mit seinem Revolver in der Hand vor den dreien. Er hatte in die Luft geschossen und zielte jetzt auf die Brust des Räubers. »Hände hoch!« Thompson erkannte, dass er keine Chance mehr hatte und hob zögerlich die Hände. Paul und Bennett ließen sich erschöpft vom Räuber auf den Boden gleiten und betasteten schwer atmend ihre schmerzenden Körper. Der Sheriff grinste. »Na, ihr seid ja ein paar ganz harte, wa? Ich wollte mich ja auch zuerst ins Getümmel werfen, aber ein guter Rodeo-Reiter weiß, welches Rind zu stark ist. Schaut euch dieses Ungetüm doch mal an. Bei einer solchen Dampfweiße braucht es schon mehr als zwei Hungerhaken wie euch. Gut, dass ich da bin, wa?« Er lachte fröhlich auf und unter seinem zu kurzen Hemd blitzte sein Bauch hervor.
Sonnenstrahlen stachen durch das Blätterdach der Bäume und der Himmel war bis auf ein paar einsam dahintreibende Wolken strahlend blau. Fast schon friedlich erschien die Szenerie. Wäre da nicht der umgestürzte Baum über den Gleisen und der wild dreinblickende Hühne, den der Sheriff, Paul und Bennett vor sich hertrieben. Nachdem sie Thompson gestellt hatten, führten sie ihn zu seinen restlichen Männern, die außerhalb des Zuges gesammelt wurden. Ethan und die beiden Wächter der Bank passten auf, dass sie keinen Fluchtversuch unternahmen. »Was machen wir mit dem Haufen?« fragte der Sheriff, der immer noch seine viel zu enge Verkleidung anhatte. Bennett unterdrückte nur mit Mühe ein Grinsen, als Paul eine Idee kam. »Wir verfrachten sie alle in den Bankwagen. Dort können sie keinen Schaden mehr anrichten.« Bennett, der mittlerweile seine Gesichtsmuskeln wieder unter Kontrolle hatte, unterstützte den Vorschlag. »Gute Idee. Und an der nächsten Station übergeben wir sie dem Sheriff. Von dort aus können wir sie dem Richter vorführen.« Sich einig über ihr weiteres Vorgehen, gingen sie zum Bankwagen und öffneten ihn. »Na endlich! Was sollte...« beschwerte sich einer der Thompson-Banditen, die bereits im Wagen eingesperrt waren. Verstummte aber auf der Stelle. Er starrte geradewegs in die Läufe der Revolver von Paul, Bennett und Ethan. Die Räuber ließen sich widerwillig entwaffnen und halfen anschließend ihren Kumpanen beim Einstieg in den Bankwagen. Der zornerfüllte Blick von Thompson war das Letzte, was die drei sahen, ehe unter lauten Rattern die schwer gepanzerte Tür des Waggons zugeschoben und mit Ethans Handschelle verschlossen wurde. Ein Problem blieb allerdings noch. Der Baumstamm musste irgendwie von den Gleisen herunter. Gemeinsam mit den Fahrgästen befreiten sie den Baum von seinen Ästen und konnten ihn anschließend von den Schienen ziehen. Die Strecke war wieder frei. Erschöpft, aber erleichtert, dass es weiterging, stiegen die Passagiere wieder in den Zug. Und der Lokführer feuerte mit seinem Kohlschaufler motiviert die Lokomotive an. Unterdessen holte der Sheriff, der endlich wieder seine eigene Kleidung trug, zusammen mit Ethan die Pferde, umbanden die der Thompson-Bande aneinander, um sie mitnehmen zu können. Etwas besorgt schaute Bennett entlang des Bahngleises. »Stimmt etwas nicht?« fragte Paul, als er neben ihn trat. »Mein Pferd«, brummte der Marshall. »Ich musste es beim Sprung auf den Zug zurücklassen und hatte gehofft, es käme hinterher. Aber es ist immer noch nicht aufgetaucht.« »Hilflos«, deutete er Richtung Osten. »Haben Sie versucht zu pfeifen?« »Im Fall der Trapper. Bei Tomando funktioniert es immer.« Bennett zögerte kurz. Aber ein Versuch war es wert. Er legte zwei Finger in den Mund und pfiff. Nichts geschah. »Ja, das war schon nicht schlecht. Wenn Sie so versuchen, funktioniert es besser.« Paul machte es dem Marshall gleich und pfiff. Zuerst geschah nichts. Dann allerdings tauchte hinter einem Gebüsch Bennets Pferd auf. Skeptisch schaute diese zu Paul. »Das ist doch ein Trick!« Unschuldig hob Paul seine Hände und entfernte sich mit einem breiten Grinsen. Verblüfft ging der Marshall seinem Pferd entgegen, streichelte dessen Hals und überlegte, wie Paul das wohl angestellt hatte. Nun war alles klar zum Aufbruch. Der Sheriff, Paul, Ethan und Bennett standen mit dem kleinen Schaffner beisammen und Bennett besprach die letzten Details mit seinem Deputy. »Ethan, du fährst mit dem Zug und informierst beim nächsten Halt den Sheriff über unseren Fang. Lade unsere Fracht auch direkt dort ab. Zur Unterstützung hast du die beiden Wächter bei dir.« »Alles klar. Ich glaube, die zwei sind schon ganz wild darauf, die Bande beim Sheriff abzuliefern,« mutmaßte Ethan amüsiert. »Das sind sie bestimmt. Ich komme nach, sobald ich in Black City Scott und Joe abgeholt habe. Und noch etwas, Ethan. Pass auf dich auf.« »Natürlich. Was denkst du denn?« Mit einem Lächeln gaben sich die beiden Freunde die Hand. Auch der Schaffner bedankte sich bei allen Anwesenden im Namen der Bahngesellschaft mit einem Handschlag. Nachdem alles geklärt war, schwangen sich der Sheriff, Paul und Bennett auf ihre Pferde. Ethan und der Schaffner stiegen in den Zug und letzterer holte seine Pfeife hervor, stieß einen hohen Pfeifton aus und die Lokomotive nahm unter lauten Schnaufen langsam Fahrt auf. Die Fahrgäste drängten an die Fenster und winkten ausgelassen den drei Reitern zu. Diese erwiderten den Gruß, wendeten ihre Tiere und ritten zusammen mit den Pferden der Thompson-Bande im Schlepptau in den Wald Richtung Black City davon. Es war Abend geworden und die Sonne machte sich auf, am Horizont unterzugehen, als Bennett und Paul mit einem Becher Kaffee auf der Veranda des Sheriffsbüros saßen, zufrieden mit sich und dem Ausgang ihrer Jagd. Bennett war in seinen Bericht vertieft und Paul lächelte erfreut. Immerhin hatte er gerade sein Kopfgeld erhalten. Der Marshall schaute zu Paul. Er hatte sich noch gar nicht bei ihm bedankt. Der Trapper war zwar etwas eigen, aber dennoch ein aufrichtiger Kerl. »Ich muss mich bei Ihnen für Ihre Hilfe noch bedanken, Paul. Und wenn wir dabei sind, nennen Sie mich ruhig William oder Will.« Er reichte Paul die Hand. Sein Gegenüber zögerte nicht und schlug ein. »Nicht zu danken, Will, vor allem bei einem so großzügigen Kopfgeld.« Er zwinkerte ihm zu. Bennett nickte und vertiefte sich wieder in seinen Bericht. Als er fragte, »Was hast du als nächstes vor? Die US Marshals sind immer auf der Suche nach guten Leuten.« Paul schien wohl gerade über das Angebot nachzudenken und antwortete daher nicht sofort. Da fiel Bennett noch etwas ein. »Ach, Paul, für meinen Bericht brauche ich noch deinen Nachnamen. Wie lautet der eigentlich?« Schon wieder keine Antwort. Jetzt schaute der Marshall auf. Paul war verschwunden. Er legte seinen Bericht zur Seite und ging ins Büro. »Sheriff, haben Sie Paul gesehen?« Der Sheriff, gerade dabei, weiteren Kaffee zu kochen, drehte sich um. »Diesen zerzausten Trapper? Dachte, der wäre bei Ihnen draußen.« Gerade war er das auch. Seltsam. Einem Gefühl folgend ging Bennett auf die staubige Straße und blickte nach Westen. Dort konnte er Paul auf Tomando ausmachen, wie sie dem Sonnenuntergang entgegenritten. Hinter sich hörte er Schritte. Der Sheriff trat neben ihn. »Sehen wir den wieder?« Bennett überlegte kurz. Dann sagte er, »Da bin ich mir sicher.«
Das war Jagd auf die Thompson-Bande. Gesprochen haben Dennis Jacobi und Philipp Regneri. Schnitt Fabian Steiger. Eine Produktion des CVM Köln Süd 2020.